Was geht, Freunde? Mein Name ist Jay Kahn.
Ich bin der Mola Debisi.
Und das ist unser Podcast, Mola.
Dirty Pop.
Hell yeah.
Was können die Leute erwarten?
Was können sie nicht erwarten, mein Freund?
Eine ganze Menge. Also wir sind ja beide Zeitzeugen der 90er, 2000er Jahre. Wir waren ja nicht nur Gäste, sondern wir haben es wirklich gemacht. Wir waren dabei.
Wir haben es geprägt.
Geprägt.
Aufgebaut.
Mittendrin statt nur dabei. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Also aus der Zeit, wo Musikindustrie, die deutsche Musikindustrie noch Wert hatte, weltweit.
Das war ja... Big Player. Drittstärkster Musikmarkt der Welt.
Absolut. Da haben wir die Top-Hits rausgehauen. Das ging dann weltweit. Dann haben Leute gesagt, in Amerika wurde dann Snap gehört oder so. Und dann ging das in die Charts. Die Zeiten sind natürlich vorbei, ne?
Ja. Das hast du gehört, Apache.
Apache wird in Amerika keinen Aufschlag machen. Das wird nicht passieren.
Worüber werden wir quatschen? Ich meine, klar, die Dinge, die vielleicht ihr alle da draußen aufgeschnappt habt und mitbekommen habt, aber auch vor allem auch viel behind the scenes, ne?
Ja, ein bisschen erzählen, wie es dann wirklich gewesen ist. Es sah immer sehr schön aus. Es war natürlich auch eine andere Zeit. Es war eine schnelle Zeit. Ich habe immer gesagt, es war so eine leichte Zeit, ne? Es war so. Man konnte damals, ich weiß noch ganz genau, ich hatte eine gute Bekannte, die sagt dann so, ich möchte zum Fernsehen, ich möchte bei einer Soap mitmachen. Die ist dann einfach vom Gymnasium zum Casting gegangen und dann stand die dann zwei Wochen später dann bei Marienhof und hat 7.000 Mark verdient.
So leicht geht das.
Das war damals aber noch möglich.
Das war damals noch möglich. Ja, ich meine, ich beneide dich aus vielerlei Gründen, aber du hast ja wirklich mit den 90ern, ich bin ja stellvertretend für die 2000er am Start, 90er, als du das erste Mal Viva quasi mit ins Leben gerufen hast, da war ich, wann seid ihr on air gegangen? 93?
93, also das war tatsächlich.
Digga, da war ich 11.
Der 1. Dezember 1993, da war damals Programmstart, Sendestart, Programmstart war dann am 24.12. zu Weihnachten praktisch. Ich bin, glaube ich, im November angestellt worden und da haben wir die ersten Sendungen gemacht mit Heike Makatsch und Nils Burkeberg.
Ohne Spaß, ich erinnere mich an diese erste Schalte. Ihr wart auf einem Dachboden.
Richtig.
Und du warst angelehnt an einem Fenster.
Ja.
Und Heike hat so typisch Heike Makatsch-Style.
Hüfte raus.
Das Wort übernommen. Ich glaube, Nils schaukelte auf einer Schaukel.
Genau, Nils saß in so einem Schaukelstuhl, so ein Hängeding da. Ne?
Und ey, das war wirklich episch, weil du hattest erstmal so dieses typische Teststörbild.
Ja.
Und auf einmal. Und dann wartet er auf dem Dachboden und es ging los. Das ist der Beginn einer Ära, Alter. Und wenn ich mir jetzt überlege, und ich habe es wirklich live gesehen, also ich habe es nicht irgendwie nochmal eine Stunde vorher recherchiert, sondern ich war dabei.
Live dabei.
Ich war live dabei. Und wenn ich jetzt nochmal rekapituliere und mir überlege, so wie da gesprochen wurde, also auch der Wortschatz, ne, das ist so, ich erinnere mich auch, Heike, so und wir sind jetzt dein Sprachrohr.
Ja.
Und ab heute an beste Freunde.
Ja.
Das hat mich als Kind damals krass ergriffen.
Und war ja geschrieben, waren nicht unsere Worte. Es war ganz witzig, dass wir die Texte damals per Teleprompt abgelesen haben.
Ah, habt ihr abgelesen?
Ja, das waren nicht unsere Worte. Und das war später, konnte man das nicht mehr unterscheiden. Über die Jahre hinweg, wenn du natürlich mit Autoren so lange zusammenarbeitest und die für dich schreiben.
Entsteht eine eigene Dynamik.
Entsteht eine eigene Dynamik und deine Sprache gleicht sich dann auch an. Aber am Anfang war das Sprachrohr, deine Farbe, deine Worte, das waren so Sachen, die wir gar nicht sagen wollten. Die fanden wir auch zu dem Zeitpunkt so eher mäßig. Und gerade der Nils, der hat dann schon sehr früh angefangen, die Texte umzumodeln. Und ich habe dann irgendwann auch, bin dann ein bisschen raus aus den Texten, meine eigenen Worte und dann wieder rein in die Texte und habe so ein bisschen gemischt. Aber das war ja, für uns war das ja Fernsehen machen, sagen wir mal, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil das konnte man auf Eutelsat dann sehen. Das hat ja dann keiner gesehen. Es waren ein paar arabische Freunde, die gesagt haben, ja, wir gucken diesen Sender, weil auf Eutelsat waren halt diese ganzen, das kennt ihr heute auch gar keine. Gibt es den noch, diesen Satelliten? Ich weiß es gar nicht.
Ich muss gestehen, ich kenne ihn gar nicht.
Aber
Astra
kennt man. Und dann Eutelsat war so dieser zweite Satellit, da waren die sehr viele ausländische Kanäle drauf. Und deswegen kannten uns erstmal so in der Szene, ne, so die russische Community und
echt?
Die arabische Community, weil da ihre Sender waren dort, die haben Eutelsat gesehen.
Ach, krass.
Und die haben gesagt, ey, Musikfernsehen und so, und die waren ja sehr musikinteressiert. Und dann kam das langsam, dass dann halt dass dann auch das Astra dazu kam, so ein paar terrestrische Kabelnetze. Dann kam Stefan Raab irgendwann dazu und der ist dann ja durch alle Fernsehsendungen gesprungen mit den Viva-Aufklebern und hat dann so in der breiten Masse sehr dazu beigetragen, dass Viva TV dann bekannt wurde. Und dann sind wir ja auch so sehr behutsam bekannt geworden. Für dich war es ja viel schlimmer.
Es ist irgendwie krass, weil das sind so zwei komplett unterschiedliche Perspektiven, weil für mich war das so irgendwie gefühlt der Urknall.
Ja, war also, es nicht.
War es nicht.
Das ging ganz lang. Also das heißt, es ging schon schnell.
Ja.
Also wir reden jetzt davon, zwischen nur auf Eutelsat ausgestrahlt zu werden und wirklich deutschlandweit erfangbar. Das waren dann vielleicht 6, 7, 8 Monate dazwischen. Ja?
Krass.
Aber für euch damals mit AS5 beispielsweise, das war ja für mich so, okay, krass, was da für ein Media Power dahinter war, mit Sendungen, mit hier und da. Das war ja dann Carsten und dann.
Na, geht direkt. Ja, da war das schon ein fahrender D-Zug.
Genau. Ich glaube, für dich war es schwieriger.
Wahrscheinlich.
Weil du ja bist von der Schule zum Casting und dann warst du ja 3 Tage später bekannt.
Ja, für mich war es paradox, weil als ich dann wirklich leibhaftig mit AS5 in die Viva-Welt reingetreten bin, irgendwie so 2005, war ich eigentlich schon lange aus der Viva-Bubble raus.
Ja.
Das heißt, ich hörte, glaube ich, auf, Viva zu schauen so 2000, da war das nicht mehr relevant für mich, aber die 6, 7 Jahre zuvor war das wirklich mein Wohnzimmer.
Ja, ne?
Also da hat sich alles darum gedreht und dann auf einmal bist du 5 Jahre da komplett raus. Und auf einmal befindest du dich auf der Couch und es heißt nicht mehr Viva Interaktiv, sondern Viva Live.
Ja.
Und das war schon sehr skurril. Und
also das war schon das Berliner Viva, das war schon das.
Das war das. Aber nein, stopp. Lustigerweise, die erste Viva-Performance von AS5 war noch in Köln.
Cool. Also 2005.
Und ne? Direkt die zweite Single, Just Because of You, war mal in Berlin.
Okay. Ja, da sind wir gerade, da sind die umgezogen. Und den Umzug habe ich nicht mehr mitgemacht. Also ich habe mich da nicht gesehen in Berlin und habe gesagt, nee, komm, hier und jetzt. Ich war jetzt 10 Jahre zu dem Zeitpunkt bei Viva und wollte auch nicht weiter.
Ja.
Und,
also war der Umzug nach Berlin auch sinnbildlich für dich so das Ende deiner Ära?
Da waren wir uns sehr einig, gesagt, ja, jetzt ist die Reise zu Ende. Es waren andere Leute am Start. Also ich hatte natürlich einen anderen Vertrag. Ne? Ich war so teuer wie 4 Moderatoren.
Zusammen.
Und
zu Recht.
Zu Recht, ja. Und dann haben die gesagt, das können wir uns ja auch sparen. Die Molane, wir nehmen einfach 4 mal irgendjemand anders.
Und ja, du warst plötzlich der Urvater des Senders. Ne? Auf einmal so von Rookie, von auf einmal so der Ältere.
Der Ältere gewesen und so. Und dann war es einfach, ich war dann auch 30 zum Zeitpunkt und dann habe ich dann auch angefangen zu studieren, da waren dann aber andere, da hat der Fokus sich so ein bisschen geändert bei mir und dann habe ich gedacht, komm, machst du mal eine eigene Firma und probierst du mal so. Ich wollte schon in den Medien bleiben, Produktion, Videoproduktion, Drehbücher schreiben, so, das war mir schon klar, dass es alles rund um die Medien sein sollte. Aber ich habe gedacht, vielleicht probier doch mal jetzt einfach mal hinter der Kamera zu sein.
Ja, so sind wir uns ja auch einige Male während der AS5-Zeit begegnet.
Genau.
Ich sehe so diesen für mich immer noch weltberühmten Menschen, Mola Adebisi, aber immer irgendwie redaktionell hinter der Kamera. Ja. Und ich konnte das gar nicht so richtig zuordnen, weil ich für mich warst du halt logischerweise, bist du ehrlich gesagt immer noch, bist du irgendwie so der Wegbegleiter meiner Jugend, der einfach.
Es ist so wie Instagram heute oder wie TikTok, ne, war Viva früher. Das war das Ding.
Das ist ein sehr gutes Stichpunkt, weil genau das wollte ich irgendwie den jungen Zuschauern und Zuhörern, die wir hoffentlich auch haben, erklären, dass das war's. Also,
das war das Ding.
Also es gab Viva und es gab die Bravo.
Genau, das war, wo du deine Infos hergezogen
das
hast.
Das war wie TikTok und Instagram.
Wenn du nicht am Vorabend oder am Vortag interaktiv geguckt hast, dann
warst du raus.
Warst du raus. Du wusstest einfach nicht Bescheid.
Ich weiß.
Da war einfach so, wie du gestern nicht geguckt. Ja, hast du nicht gesehen, das und das und das, der hat das gesagt. Und da wurde sogar ein Brief von mir vorgelesen. Wir waren ja mit Viva Vorreiter für vieles.
Oh ja.
E-Mail-Master, also dass wir E-Mails ins Programm mit eingebaut haben. Fax.
Faxgerät. Ich erinnere mich an diesen großen Kussmund wo die Faxe immer so durchkamen.
Innovativ ohne Ende, dass man da interaktiv hieß ja so, weil die Leute dann ins Programm mit eingreifen, haben wir die Faxe geschrieben und haben sie irgendwann immer dann Penis geschickt oder Kussmund oder.
Ich habe einmal mit einer Freundin von mir, habe ich einen Fax oder mehrere Faxe durchgeschickt in der Hoffnung, dass wir das irgendwann mal sehen. Und für uns war das ein Highlight.
Ja.
unser eigenes Fax, so die Silhouette unseres Faxes da mal durchsickern sehen. Das war krass.
Das war damals wirklich ein Thema.
Also man ist so gefühlt, als würde man über die Steinzeit reden, aber es hatte einen unheimlichen Wert.
Ne? Ja, also Viva war, ich sage mal, das war natürlich fürs TV ein Labor. Wenn man mal jetzt bedenkt, Stefan Raab, Heike Makatsch,
Klaas,
Markus Kafka, all diese Menschen, Oliver Pocher, darf ich nicht vergessen.
Ja, Olli,
Olli.
Grüße an dieser Stelle.
Grüße an dieser Stelle an Olli, ja, Olli, klar, Olli Pocher ist dort bei Viva,
krank,
hat seine Karriere begonnen, Simon Gose-Johann, also Ene van der Maiklöckis.
Janina Ullmann, war sie auch bei ihr?
Janina Ullmann, die hieß
das. Ist auch, unfassbar, die Liste
groß. Ullmann hieß sie dann nicht, wie hieß sie Janina? Ich habe dann vergessen, wie sie damals geheißen hat.
Nee, ich weiß nicht mehr. Aber ich weiß, wen du meinst. Gülcan.
Kams, Gülcan.
Colleen.
Ja, Colleen Fernandes, die ja immer Witze gemacht hat, dass sie so lange bei Viva war. Und dann war sie ist die Dienstälteste. Ich glaube, die war 15 oder 17 Jahre da.
Das ist also heavy.
Ja, ja, die war viel länger da als ich.
Okay,
viel,
den Titel hat sie safe. Und Jan Köppen?
Ja, natürlich, Jan Köppen.
Die halbe Moderationslandschaft.
Genau, die waren alle bei Viva und haben alle ihre Karriere dort begonnen. Matthias Oppenhövel.
Auch.
Matthias Oppenhövel auch, wobei der nie ein wirklicher, also ich habe den nie als Viva, der war immer so Redakteur im Studio, hat sich da auch, war schon vorher beim Radio und hat sich da immer so ein bisschen anders gesehen.
Ja, der wirkte auch irgendwie für uns Teenies irgendwie immer so ein bisschen so wie der Tagesthemensprecher von
Genau,
Viva.
Genau, der hat nicht gepasst. Das wusste er aber auch und er wusste auch ganz genau, dass das sein, dass er woanders eigentlich dahin gehört. Ne?
Ja.
Das war so, das war, aber das ist ja sehr erfolgreich und alles gut, ne? Super. Also der moderiert querbeet.
Aber gehen wir nochmal zurück, weil das interessiert mich jetzt, Alter. Wie gesagt, ich war 11, als das da anfing.
Ja.
Und hätte mir jemand damals gesagt, okay, den Term Podcast gab es logischerweise damals noch nicht, aber hätte mir jemand mal gesagt, dass wir in irgendeiner Form nicht nur einander kennen, sondern miteinander irgendwie zusammenarbeiten, ich hätte den für verrückt erklärt. Weil man muss einfach mal sagen, und ich möchte dir jetzt nicht zu viel Honig um den Mund schmieren, aber du warst ein richtiger Popstar.
Ja, du ja auch, wir beide.
Ja.
So, und ich glaube, hätte mir das jemand gesagt, sage ich ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, weil wir so oder so viele Verbindungen hatten. Ich weiß gar nicht, einer von euren Managern damals, mit denen hatte ich auch Kontakt.
Mark Dollar bestimmt.
Genau, ja. Mit Mark hatte ich viel Kontakt.
Ach so, ja.
Dann kam damals noch der Michael Johnson, der war von D-Nice,
richtig,
praktisch der kleine Cousin.
Ja.
So, da war Feis.
War auch mal mit uns
Vocal Coach richtig, irgendwie so. Das heißt, es gab immer Schnittstellen, es gab immer Verbindungen zwischen uns. Und deswegen habe ich gesagt, ja, wenn ich dann gesagt hätte, damals, Mola, du machst mal mit dem Podcast, sage ich, was immer das ist, dieser Podcast, aber die Wahrscheinlichkeit besteht. Ja, das habe ich schon. Für mich war es eher so, okay, das war da die Zeit, wo ich gerade aufgehört habe. Das hat sich so ein bisschen überschnitten.
Ja.
Und ihr wart das nächste große Ding, was eigentlich dann nach meiner aktiven Viva-Karriere kam. Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre ja, ihr wärt ja normalerweise, werde ich ja neben euch immer so gegangen.
Ich wollte es gerade sagen, das wäre so ein kleiner Tick on der Bucketlist. Also dann mit Mola auf der Viva-Couch, das wurde uns leider nicht verwehrt, aber.
Ja, es war ganz knapp.
Ne? Es war wirklich knapp.
So 2000, ihr seid gerade gekommen, als ich aufgehört habe.
Ja, weil du hattest ja jede, also um mal beim Thema Boyband zu bleiben, du hattest ja jede Boyband.
Jede. Ja.
Und wir reden hier wirklich von Backstreet Boys, NSYNC,
allen.
Boyzone.
Alles.
Ich nenne jetzt mal ein paar. Westlife.
Alle.
Five.
Alle. Einfach alle.
Courtney Act.
Alle.
Holy cow.
Ja. Also mit den Backstreet Boys habe ich sogar eine Interview-CD gemacht. Das gab damals so eine Shape-CD.
Ich weiß. Zum Valentinstag, oder?
Genau.
Anywhere
genau.
For You. Ich weiß Bescheid.
Ja, also dann, das war auch wirklich verrückt. Also da, das war das zu erleben. Wir haben dann in Berlin diese Shape-CD gemacht, das Interview gemacht und dann bin ich mit denen im Tourbus zum Konzert gefahren. Sowas habe ich noch nie erlebt. Die Kinder haben sich vor den Bus geschmissen. Die mussten dann, irgendwann ist der Busfahrer durch die Menschenmenge, dass die Leute auseinander gesprungen sind. Wenn da einer unter die Räder gekommen wäre, das war verrückt.
Das kann ich auch erzählen. Ich kenne das.
Ja, du kennst
ich
das.
Ich kenne das. Das ist Pandemonium. Das ist wirklich.
Aber das für mich als Moderator, es ist ja immer so gewesen, meine Rolle war, ich erinnere mich noch an ein Festival, da stand ich neben Sascha. Mm. Und da kommt ein Mädchen zu mir und sagt, Mola, sag ich, ja, kannst du, kann ich den Sascha nach einem Autogramm fragen? Das heißt, die haben mich nicht als so diesen Star angesehen, sondern als den Typ,
den Wingman,
der bei ihm ja jeden Tag im Wohnzimmer ist. Und ich war den viel, viel näher als jetzt dieser Typ, dessen Video gespielt wird oder dessen Video ich angesagt habe. Das war ganz anders. Das war ein anderes Verhältnis. Ich hatte immer ein näheres Verhältnis zum Publikum als jetzt ihr Künstler. Ja, so.
Deswegen, na, um auf Heikes gescriptetes Moderationsding zurückzukommen, ihr wart das Sprachrohr.
Ihr wart unser
verlängerter Arm, genau. Quasi.
Wir waren erreichbarer.
Hätte ich dich mit 13 irgendwo auf einer internationalen Funkausstellung getroffen, wäre ich Starstruck gewesen.
Ja, wahrscheinlich.
Wäre ich. Also, weil ich habe das wirklich, bei vielen lief ja so Viva so nebenbei und es war irgendwie immer an, aber ich habe das ja als ambitionierter Möchtegern-Popstar, ich habe das ja verschlungen.
Ja, klar.
Verstehst du? Ich habe das gefressen.
Und ich war der Moderator, der die meisten Sendungen hatte, der die meiste Sendezeit hatte. Das war klar, ich war ja so omnipräsent.
Also losgelöst davon jetzt, was für vereinzelte Karrieren jetzt bei anderen da entsprungen sind. Mhm. Du warst für mich das ganz klare Gesicht dieses Senders.
Ja, das liegt daran. Also es hat sich ja so entwickelt. Ich war im Studio immer recht effizient. Mhm. Das heißt, mich wenig versprochen, im Studio umgezogen. Ich habe wenig Maske gebraucht. Das heißt, ich war easy to handle und ich war schnell. So, ja. Das heißt, die Produktion hat gesagt, komm, das Mula soll das machen. Haben wir jetzt, wenn die Frauen gekommen sind, die haben 45 Minuten Make-up gebraucht, so fertig gemacht, dann sind sie ins Studio gekommen, dann haben sie dann ihre 10 Moderationen gemacht. Dann
Grüße gehen raus an Alexandra Bechtel.
Ja, Alex, mein Schatz. So, und dann sind die wieder zurück, dann musste wieder geschminkt werden und das hat dann gedauert. Da war so ein Nils oder so ein Mola unkompliziert oder so ein Olli. Die haben dann einfach, ich habe manchmal einfach ein T-Shirt drunter gehabt, ich das so ausgezogen. Und sagt, ja, Nick, geht weiter. Er sagt, ja, viel besser. Wir müssen jetzt nicht 20, 30 Minuten warten. Dann war ich in der Zeit schon fertig, wo die anderen eigentlich, und dann haben gesagt, okay, dann haben wir Jungs immer mehr gemacht.
Aber da muss ich intervenieren, losgelöst davon jetzt, wie wenig Zeit ihr Jungs gebraucht habt beim Make-up oder bei den Outfit-Checks. Warst du, okay, ich komme aus Berlin, und da warst du für uns so derjenige, glaube ich, mit dem stärksten Identifikationspunkt. Also man konnte, ich will jetzt nicht sagen, hier irgendwie Sprache der Straße, das klingt jetzt ein bisschen überkandidiert, aber es war irgendwie am authentischsten. Es war irgendwie so, das ist so irgendwie einer von uns.
Ja, ich glaube, weil ich ja genauso wie du ein ambitionierter Möchtegern-Künstler war, als ich zu Viva gekommen bin. Ich war ja auch kurz davor, meine erste Platte zu machen, mein erstes Solo, mein Plattenvertrag zu sein und so.
Bevor du zu Viva kamst?
Ja, genau. Ich hatte ja schon mit 16 meine ersten Hip-Hop-Tracks gemacht und schon bei Vera Bar Records mit Exponential Enjoyment eine Platte rausgebracht.
Du warst aber nicht Teil von Four Reefs, ne? Warst du Teil von Four Reefs?
Jein. Four Reefs war ja die Band von Jim Reeves und seinen Geschwistern. Ich habe gefeatured auf einer Nummer von den
Four Reefs. Das habe ich mal gesehen.
So, auf Jumbo. Da habe ich so einen Ragamuffin-Teil gemacht und das war dann damals so, das war die Zeit, wo deutscher Freestyle so total hip war und das war dann ein Riesenproblem für die, weil die ja Hip-Hop gemacht haben, aber die haben geschriebene Texte, das waren ja eigentlich Künstler, Sänger, Musical-Darsteller, die waren ja keine richtigen Rapper im klassischen Sinn, ne? Und dann haben sie natürlich immer gesagt, ja, irgendwann Freestyle. Und gesagt, ey, wir können gar nicht Freestyle, das geht gar nicht. Aber die hatten immer mehr Druck auf der Bühne, dass irgendwer gesagt hat, das musst du Freestyle.
Okay.
Und den Andrew Reeves, der kannte mich dann halt aus dem Club. Ich komme gar nicht mit dem Namen. Und daran, in dem Club habe ich dann halt immer gefreestylt.
Ach, krass.
Und sagte, pass auf. Und ich war halt, war jung, 18 Jahre oder so. 17, 18 Jahre. Und da stand ich immer am Mike und gesagt, guck mal, gibt es hier keinen, der mich schlagen kann. Ist das wirklich so? Ist es das? Bitte, fahrt raus, holt mir die Menschen von irgendwo her, dass einer mal am Mike gegen mich wirklich bestehen kann. Ich hatte natürlich einen Riesenmaul, ein Riesenego. Und ich habe wirklich jahrelang alle kaputt gebettelt. Jahrelang.
Klingt so ein bisschen nach der deutschen 8 Mile
Eminem-Geschichte.
Nur
da, dass der Weiße nicht gewonnen hat in der Realität.
Ach krass.
So, und das war dann halt so. Das war so immer mein ich hatte so eine Hymne, wenn ich reingekommen bin, das war doch, ich kam mit dem Club reingekommen, alle so, ja, doch. Ich heiße Ademola Adebisi.
Ja.
Und dann habe ich mich auch Double A genannt. Ne? Also das war mein Künstler, Double A, Double A. Das ist immer der DJ, immer wenn ich gekommen bin, hat er meinen Namen geschrien, wusste dann, okay, gleich um 12 Uhr oder ich war gar nicht 12 Uhr, 1 Uhr, gab es halt immer den gleichen Beat und darauf wurde dann gefreestylt. Ne? So, und das war dann halt krass. So, war so das Ding. Und dann kamen die Leute immer, jeder, der wollte, konnte dann kurz ans Mic und rappen und dann habe ich mir
gesagt, kurz mal abkacken und dann nach Hause
weitergehen. Ja, die sind dann alle Ohrfeige gekriegt und nach Hause gegangen und gesagt, okay, das war
nicht. Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Ja, ja, so fing es eigentlich an. Das ist eigentlich mein Claim to Fame, dieses Freestylen. Und okay. Dann bin ich zu den Four Reefs gekommen.
Ja.
Und dann habe ich da auch mal gefreestylt und so ein Ragamuffin gemacht. Und dann dadurch die Four Reefs, deren Manager oder deren Musikverlagschef, der René Rennefeld,
ja,
der kannte den Christoph Post, den Programmdirektor
von, sehr gut.
Von Viva. Und so bin ich zu Viva gekommen. Eigentlich über den René Rennefeld.
Das ist freaky.
Ja, von Diana Musikverlag.
Ja.
Ja, genau. Der ist derjenige, welcher gesagt hat, geh mal zum Casting.
Der hatte eine gute Nase.
Der hatte eine gute Nase. Und da hat er gesagt, hat dem Christoph gesagt, ich habe da einen, der spricht ganz gut, der ist lustig und so. Ich glaube, den brauchst du für deinen Sender. Und da hat der Christoph gesagt, schick dir noch zum Casting. Ich gucke mir den an.
Das ist ja.
Und da war das Casting in Hamburg und ich bin nicht hingegangen. Ich hatte keinen Bock.
Auch die Geschichte habe ich gehört.
Zweite Casting, auch nicht hingegangen. Dritte Casting, bin ich hingegangen. Habe aber schon gleichzeitig West Side Story getanzt mit Rinnick, mit dem hast du auch
gehabt. Na klar.
Ja, Rinnick, Claude D'Souza und ich haben ja West Side Story getanzt.
Okay.
Zu dem Zeitpunkt. Und ich sag, pass auf, Rinnick, ich muss zu diesem Casting, Viva. Und der sagt, was ist das denn? Sag ich, ja, ich tanze irgendwie Musik, ist der Fernseher aus Deutschland. Sagt er, so ein Schwachsinn. Und dann sage ich, ey Marvin, ich muss zu diesem Casting. Und der Marvin sagt, Marvin A. Smith hat gesagt, what the fuck ist Viva? Unfassbar. Ich sag, ja, ich muss da hin. Und dann waren da 200 Leute und ich so, ey, sorry, kann ich bitte als Erster? Und dann bin ich rein, ich so, Casting gemacht, ich wusste gar nicht, was ich getan habe. Ich war noch total warm, ich dann so ein Tourneur gesprungen, Spagat, so, pass auf, was geht jetzt ab hier? Okay, Mola de Bisi, das und das, muss ich noch was machen? Das anmoderieren habe ich gemacht, ja, pass auf, sag mal Bescheid, wenn ihr loslegt, mach Vertrag fertig. Und,
ja, und dann war safe alles schon klar.
Und bin ich rausgegangen, ja, weil mir war das Casting total,
Latte.
Wirklich Latte, egal. Und dann mich angerufen.
Aber weißt du was, ohne hier den Guru hier mimen zu wollen, aber ich glaube genau das hat dir sofort auf Anhieb den Job geholt. So dieses,
wahrscheinlich.
Dieses Laissez-faire, so einfach so.
Was mir egal war.
Whatever.
Jedes andere Casting hast du dann ernst genommen. Nur dieses Casting habe ich wirklich nicht ernst genommen.
Und alle anderen kamen dann bestimmt extrem vorbereitet.
Wahrscheinlich.
Heftig. Krasse Geschichte. Sein. Ja, weil musikalisch so richtig habe ich dich das erste Mal wahrgenommen, schon als Viva-Star.
Mhm.
Hier mit deiner... Come on everybody, shake that body.
Ja, das war ja so, dass ich wollte ja nicht mehr Musik machen. Das war dann ja, ich war ja richtiger Rapper. Ne?
Ja.
So, okay, ich bin real. Und dann, ich sag, ich kann jetzt nicht hier Viva-Moderator sein und gleichzeitig dann rappen. Ne? Und das, da verliere ich meine Street Credibility, habe ich mir so gedacht. Früher war das, muss man ja kredibil sein. Früher wichtig, so bist du kredibil. So. Sonst ruft dich Tyron Ricketts nicht mehr an, wenn du nicht richtig kredibil bist.
Tyron Ricketts.
Ja, und dann habe ich...
World Web, oder? Wie hieß die Sendung?
World Cup. Ja, genau.
Das war Vivas Yo MTV Raps quasi. Ja.
Freestyle oder World Cup. Das war, ich hatte ja zwei Hip-Hop-Sendungen, ne? Glaube ich sogar. Ne?
Ja.
A World Cup war richtig cool.
Mega cool.
Ja, ja.
Hat auch viel für den deutschen Hip-Hop gemacht.
Absolut.
Also das war eine Riesenplattform für eine bis dato extrem kleine Underground-Nische. Und Leute hatten da so ihr, also ne, so im großen Stil.
Ja.
Also das ist, glaube ich, das erste Mal, wo sich irgendwie, keine Ahnung, 15-jährige Jungs aus Bottrop mit Hip-Hop beschäftigt haben.
Ja, nein, war nicht das erste Mal. Ich meinte, die Fantastischen Vier und so, das gab es ja schon alles vorher.
Ja, okay.
Die waren ja schon groß, ne?
Ja, das war schon sehr Mainstream.
Und so Mainstream. Und dann war ja diese Deutschrap-Welle war ja dann eine Zeit lang irgendwann wieder weg.
Ja.
Und kam dann ja irgendwann in den 90ern mit Fünf Sterne Deluxe, so Fettes Brot.
Freundeskreis
und so. Wobei, die gab es ja irgendwie.
Semi-Deluxe,
Maschine, Freestyle-mäßig. Ist, glaube ich, unschlagbar. In Deutschland schwierig. Nee.
Die Fanta 4 waren auch so einer der ersten richtigen Vorreiter und auch nationalen Viva-Acts. Ne? Die waren schon richtig am Start.
Die Fantastischen Vier waren einfach das erste Video, was auf Viva gespielt worden ist.
Nee.
Das erste und das letzte Video.
Wow.
Ja. Also die waren das erste Video mit Saft war
es. Saft wahrscheinlich. Saft, ich glaube, genau. Es war nicht Dida.
Nee, es war nicht Dida, aber Dida war ja noch früher.
Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Genau,
das war und dann, das letzte weiß ich gar nicht mehr, aber 25 Jahre später. Ich habe ja auch die erste Sendung gemacht von Vive und die letzte. Jan Köppen hat sie moderiert, dann mit Colleen Ulmen Fernandes, ja, und ja. Sarah Kuttner.
Ach, die gab es, stimmt.
War eine spezielle Freundin. Und
darauf musst du noch eingehen.
Ja, Sarah hatte immer ein Problem mit mir, ich weiß nicht.
Wirklich, ja?
Ja, komisch. Eigentlich ein talentierter, ambitionierter Mensch, aber so verkopft.
Vielleicht war sie nicht verknallt.
Ja, wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Ich habe die noch nie, ich weiß gar nicht.
Habt ihr zusammen moderiert?
Ja, oft.
Habe ich da jemals eine Spannung mitbekommen? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, so.
Ich habe sie ehrlich gesagt, sorry, no hate, ein bisschen vergessen.
Das ist, ja.
Ja, bei all den Größen und Namen darf das auch mal ruhig passieren. Da haben wir bestimmt auch vier, fünf andere vergessen.
Die ist eine gute Autorin, glaube ich, mittlerweile.
Ne? Ja.
Ich glaube, die hat da sehr erfolgreiche Bücher geschrieben und so.
Auch genau, mir war sie für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen zu
verkopft.
Intellektuell,
ja.
Studentenmäßig, so Akademiker. Ja,
aber komisch, intellektuell, aber da macht sie Playboy.
Das fand ich dann, hat sie Playboy gemacht?
Ja, das hat da nicht gepasst,
fand ich. Was war da los, Sarah Kuttner?
Ich weiß es nicht. Das war so, die ist schon sehr schlau, das ist alles. Ne? Und dann hat sie so Dinge. Das war immer, ich glaube, die war sehr ambivalent, fand ich irgendwie.
Ja, manchmal ist zu schlau auch ein bisschen hinderlich.
Ja,
ne?
Genau, weil ich staubert man über die eigene Intelligenz. Ja, aber wie auch immer. Ja, aber wie sind wir auf die Sache gekommen? Die war mit in der Sendung drin, genau, richtig. Die war mit in der Sendung und Olli, Sarah Kuttner, und wir hatten irgendwann mal ein großes Problem. Sie hatte halt eine Sendung gemacht oder eine Lesung gegeben. Und in dieser Lesung, lass mich das nicht falsch jetzt zurückgeben, aber hat ging es in ihrem Buch um eine schwarze Puppe. Sie hat als kleines Kind, hatte sie eine schwarze Puppe.
Ja.
Und diese schwarze Puppe, da hat sie dann sehr despektierlich gesagt, dass diese schwarze Puppe Negerschlauchbootlippen hatte oder sowas. Das hat sie dann in dieser Lesung gesagt und dann wurde sie
gefragt. Das klingt problematisch.
Ja, genau. Das ist dann ihr dann ins Gesicht geflogen, die Aussage. Und dann wurde ich dann auch dann dazu befragt und gesagt, ja, ist die denn Rassistin? Sag ich, nein, ist keine Rassistin. Also ich habe mit der wirklich auch eine gute Zeit verbracht. Wir waren zusammen in Amerika, haben interaktiv in die USA gemacht und das haben wir gerockt und ich bin mit ihr gut klargekommen. Ich kann nicht sagen, dass sie rassistisch ist. Das wäre Unsinn. Hat sie eine dumme Aussage gemacht? Ja, hat sie.
War einfach unüberlegt.
War unüberlegt, aber Rassistin kann man nicht sagen. So. Und dann ist das ihr so.
Schon sehr dumm.
Aber ja, es war dämlich. Ne? Und es gab so zwei, drei Dinge, wo wir mal irgendwie da.
Aber Dämlichkeiten haben wir alle auf dem Kehrpult. Ja, dazu kommen wir sicherlich auch noch.
Ja, da müssen wir auch mal drüber sprechen. Ne?
Oh Gott, das wird die Doppelfolge. Ja, krass. Also wirklich heftig. Und wenn wir jetzt mal aufs Thema Boybands kommen, interessiert mich natürlich sehr. Wer war, jetzt mal ganz plump gefragt, wer war die coolste Boyband?
Backstreet Boys.
Nicht nur musikalisch, auch Backstreet menschlich.
Boys. Backstreet Boys. Ja. Gibt's gar nicht. Take That waren anders.
Die waren anders.
Die waren einfach anders. So, da bin ich mit Robbie gut klargekommen.
Logisch.
So, dann so. Mit Ronan Keating, der war mal sehr cool. Der war total nett, offen, so immer sehr interessiert. So, und die Backstreet Boys waren halt, AJ war einfach eine coole Sau. Also der war einfach cool und Brian war so zurückhaltend. NSYNC beispielsweise waren so
nicht greifbar.
Nicht greifbar, ja.
Das waren ja so wirklich, die hatten ja eine sehr harte Zeit in Deutschland zu Beginn. Das waren ja so wirklich, es war ja Backstreet Boys Peak. Also Backstreet Boys waren überall und dann kommt dieser geklonte Act mit demselben Management, demselben Tourmanagement, denselben Produzenten, also aus derselben Stadt, alles gleich. Ich erinnere mich, da war echt ordentlich Gegenwind zu Beginn, so bei den ersten Pressefotos, so was soll das?
Ja.
Aber dann kam natürlich so diese erste Single, I Want You Back. Und dann siehst du einfach nur Justin.
Das ist zu krass.
Und selbst ich als wirklich Hardcore Backstreet Boys Fan musste dann eingestehen. Also die haben jetzt den Backstreet Boys nicht den Rang abgelaufen. Also ich war immer noch.
Ja, nee, haben sie nicht.
Künstlerisch im Nachhinein betrachtet.
Nee, haben sie nicht. Ja. Backstreet Boys bleibt.
So, aber ich konnte nicht verleugnen, dass das krass war.
Scheiße gut jetzt. Ja.
Also die waren schon richtig, richtig gut. Ja. Und aber das ist spannend, weil meine großen Boyband, also ich glaube, wenn es einen Master gibt, den man erhalten kann, oder ein Doktor-Degree, weißt du, für ein PhD für Boybands, dann habe ich den mit Ehren bekommen. Ich habe mich für einfach alle interessiert, auch die schlechten, auch wirklich Bands, die ich richtig scheiße fand.
Ja.
Weißt du, sorry, touché. Also so weißt du, so in die Richtung. Aber
die waren nicht die schlechtesten, da gab es noch viel schlimmere.
Oh, ich fand Touché schon grenzwertig.
Ja, es ging.
Wer war schlimmer?
Also ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber die waren wirklich schon schlimm. Also NYCC waren schon schlimmer.
Ja, darüber haben wir vorhin gesprochen.
Ja.
Ich kenne nicht NYCC.
Ja.
Willst du nicht sagen, wer schlimmer war?
Es waren schon ein paar, die waren schon.
Soll ich mal ein paar Namen nennen?
Bitte.
Naja, Bed and Breakfast, ich fand die cooler als Touché. Irgendwie. Vielleicht waren die stimmlich nicht so stark, aber ich fand Bed and Breakfast, Daniel Aminati, David Just, Macher von Tokyo Hotel.
Mhm.
Das war die erste richtige deutsche Boyband.
War ja für mein Management, muss man dazu sagen.
Also bist du da nicht ganz objektiv?
Richtig. Die waren natürlich super.
Die waren richtig gut.
Ja, Stay together. Oh Gott, oh Gott. Ja, stimmt.
Ich fand die besser als, die hatten für mich mehr Swag als Touché.
Doch, hatten sie auf alle Fälle. Also die waren mit Herzblut gemacht. Das war das Ding halt. Ne? Und ich weiß noch, als wir die Band zusammengestellt haben, da habe ich ja dann, den Daniel habe ich ja maßgeblich da reingedrückt.
Hast du?
Ja, Daniel und ich sind ja mehr oder minder zusammen aufgewachsen.
Krass.
Ich
erinnere mich noch, der stand in deiner Ecke beim ersten Promi-Boxen auf RTL.
Richtig.
Da habe ich ihn erstmal wahrgenommen.
Ja, genau. Das
2002
war,
oder 2003. Kann das sein?
Ich überlege gerade. Muss es gewesen sein. 2002, 2003. Da war er, weil Daniel schon sehr früh angefangen hat zu boxen, ne, und ich viel später. Und Daniel hat gesagt, nee, du kommst jetzt hier zu meinem meinem Boxclub. Und dann haben wir diese ganze Vorbereitung komplett, habe ich mit Daniel gemacht. Also ich habe einfach mit ihm da mittrainiert. Und er hat schon sehr früh angefangen zu boxen irgendwie. Und das hat der Daniel dann mit mir so durchgezogen. Ne? So, musst dich jetzt mal anstrengen jetzt hier und so. Und war dann mein Sparringspartner, hat mir dann mal ordentlich mal auf die Mütze gehauen. Ne?
Ja, ist gut so.
Ja, das hat er gut.
Ich habe Promi-Boxen auch einmal gemacht, glücklicherweise gewonnen. Grüße gehen raus an Martin Kesici.
Martin Kesici hast du geboxt?
Ja. Und, ja,
aber der ist nicht so sportlich, oder?
Du, der hat damals irgendwie 10, 12 Kilo abgenommen. Also er war für seine Verhältnisse gut in Schuss. Und das Lustige ist, alle, inklusive Stefan Raab, bei dem ich ja am Tag zuvor irgendwie bei TV Total auf der Couch saß, waren sich sicher, Jay, ich glaube, du hast ein Glaskinn und ich glaube, der Martin haut dir richtig eine rauf. Werden wir sehen.
Nein.
Und dann, meine Devise beim Sparring, ich habe ja mit Möge in Frieden ruhen, Graziano Rocchigiani trainiert und meine Devise war, absoluter Laie, Amateur, Kämpferherz, aber noch nie geboxt davor.
Ja.
Ich sage, Freunde, ich will richtig aufs Maul bekommen.
Ja.
Und zwar so, dass wenn ich dann in den eigentlichen Kampf gehe, ich wirklich das Gefühl habe, ich bin beim Aerobic-Kurs.
Ja.
Und ich schwöre dir, einer der seltenen Male, wo ein Plan richtig aufging.
Ja.
Weil erste Runde, Gong, du hast schon 3 Monate hier drauf hingearbeitet.
Der kann nichts.
Und dann kommen die ersten Schläge.
Mhm.
Und du denkst, oh, diese linke Sau, der spielt gerade mit mir und gibt mir so. Und ich habe gemerkt, die Schläge wurden immer sanfter.
Ja.
Und dann ging's los.
Ja. Nein, das war mir klar. Das war mir, also ich habe das ja.
Ja gut, aber du hast ja auch Kenntnisse. Du hast ja zu dem Zeitpunkt, ich habe 2012 gepromiert, da warst du ja schon 10 Jahre Vize-Weltmeister.
Ja. Und es war ja so, meistens ist es ja so, dass diese vermeintlichen Bad Boys, ja, die schon so ein Image haben, Rock, das, da, auf der Straße im Frühjahr.
Du meinst Hunde, die laut bellen?
Genau, die verlieren immer. Die verlieren immer.
Aber Mola, wir beide bellen auch ab und zu ganz schön.
Ja, genau, wir bellen auch. Aber,
anders.
Wir stecken aber auch die Arbeit rein. Also es ist ja so, also bei Leuten, die jetzt, also du bist ja auch der Modeltyp und schön und hübsch und da ist ja, da sagen Leute, ja, der ist ein Schönling, der kann nichts. Ja, ist ja logisch. Damit lebst du ja dein ganzes Leben.
Safe.
So, und das heißt, du musst auf der anderen Seite, bevor du, ich wusste schon, wenn der Promi-Box macht, dann führt der sich richtig vor, sonst macht er das nicht. Wenn er sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass er gewinnen kann, das ist eine 80-prozentige Chance, boxt er nicht.
Du hast eine sehr gute Menschenkenntnis.
Ja, ist logisch.
Weil genau so war es.
Genau.
Sonst hätte ich es nie gemacht.
Genau. So, weil du sagst, ey, rechne ich mir jetzt aus, sonst kriege ich... Da habe ich dieses Hübschling-Image auf der einen Seite.
Das war unmittelbar bei mir nach dem Dschungel, wo ich ja eh schon echt nicht hoch in der Gunst stand.
Genau.
Und das wäre nochmal das i-Tüpfelchen gewesen. Und für mich ging es um Leben und Tod.
Und die haben sich natürlich eingekauft, weil die wollten natürlich das aufs Maul frisst.
Die wollten, dass ich so... Ey,
Das da hier.
Aber eine ganz interessante Geschichte. Beim Reinmarschieren in die Halle,
ja,
in Düsseldorf war das. Ja. Genau, ich war im Jahr darauf nämlich bei dir. Dazu kommen wir gleich und hab dir zugesehen. Da war ich nur als Gast da. Okay, ich komme da rein. Ich habe mir Lenny Kravitz' Are You Gonna Go My Way ausgesucht. Ja. Und ich höre schon aus dem Tunnel. Digga.
Ja.
Ich höre dieses Rauschen von da. Mit Sicherheit was. Es war eine volle Halle.
Ja.
Und es war so die erste Revival-Staffel von Promi-Boxen. Wieder
hat nach dann der Daniel auch da geboxt?
Hat auch geboxt.
Genau.
Und,
Nico Schwanz oder so?
Richtig, naja, dazu kommen wir auch gleich. Und ich höre dieses laute Buhn.
Ja, ja.
Und das war so dieser kurze Moment, wo es hätte rechts oder nach links gehen können. Also komplett zerbrechen. Und bin gläubiger Mensch und ich sage, Gott kam und er hat einen Hebel in mir bewegt,
genau, hat er,
der mir 100-mal mehr Power gegeben hat. Ja. Auf einmal habe ich gemerkt, du bist der Antagonist, du bist der Böse, du bist Mike Tyson.
Ja.
Und es hat mir so eine Kraft gegeben.
Ja.
Und ich kam raus und ich habe mit der Produktion vorher gedealt, das war für mich die einzige Grundvoraussetzung, ich will nach ihm kommen. Er soll auf mich im Ring warten.
Ja.
Ich will als Zweiter kommen. Und ich kam raus und ich habe mir geschworen, ab dem Moment, das hat mir auch Graziano gesagt, sobald du rauskommst und auch nur einen kleinen Winkel von dem Ring sehen kannst, verlierst du keinen Blick für eine Millisekunde von deinem Gegner. Und ich habe wirklich von draußen 2 Minuten lang, bis ich überhaupt richtig drin war, habe ich ihn nur angeguckt. Und dann standen wir einander gegenüber. Und dann kam der Moment of Truth. Und das war auch die Entscheidung des Kampfes. Vor dem Kampf, ironischerweise.
Ja.
Ich habe ihn angeguckt, wirklich, ich sah aus wie ein Kinderfresser.
Ja.
Also ich hatte einen Buzzcut und dann gucken wir uns an und dann hat er weggeguckt.
Ja, dann war es das.
Und dann ich hab dich.
Ja, Flittchen, ich hab dich, du bist jetzt mein
Ich hab dich.
Ja, ist so.
Und zum Thema aber Schönling, aber da haben wir eigentlich ein sehr gutes Gegenbeispiel bei dir, weil ich werde nie vergessen, du gegen Sebastian Theile.
Ja.
Und das ist ja dasselbe Prinzip. Schönling, geleckter Typ, hat krass trainiert, also auf oberflächlicher Ebene, die Rocky-Montage. Und dann hielt der Kampf 40 Sekunden.
Ja, also bei Sebastian war das war noch ein bisschen anders damals. Ne?
Okay.
Also der war zu dem Zeitpunkt, weißt du, da hat er viele Sendungen moderiert und so weiter und so fort. Der war ja so der nächste Mann, der sollte der nächste Entertainer werden. Die haben den schon gut aufgebaut. Und die haben mich ja verarscht. Weil die haben gesagt, pass auf, Mola, ihr boxt Halbschwergewicht oder sowas bis 89 Kilo. Ne? Bis 79 Kilo. Da sag ich, okay, alles klar. Dann war ich also am Abnehmen, so Richtung 79 Kilo. Und dann haben sie gesagt, der Sebastian, der ist ja sehr schlank. Ne? Schafft das Gewicht nicht. Ihr kämpft jetzt Cruiser bis 93,6 Kilo. Und dann sag ich, hä? Also eine Woche vorm Kampf. Und dann hat mein Trainer gesagt, die haben dich verarscht, Mola. Dann haben sie gesagt, weil der Zweite, der reinkommt, ist immer der Champion. Also wenn du zuerst in den Ring musst, bist du immer der Underdog.
Okay.
So, dass du als Zweiter reingekommen bist, hat dir schon gezeigt, dass die Produktion gedacht hat, du gewinnst.
Aha.
Die wussten das schon.
Okay.
Weil die sind ja bei dir beim Training gewesen, bei ihm im Training. Die wussten schon, okay, pass auf, der boxt viel besser als der.
Ja.
So, und dann haben sie gesagt, Mola, nee, du kommst auf alle Fälle als Zweiter rein.
Aha.
Und dann kurz vor der Sendung gesagt, nee, Mola, du musst als Erster in den Ring.
What?
Also ich bin jetzt auf einmal der Underdog? So, nee, du musst als Erster in den Ring.
Das ist mir komplett entgangen mit dieser
Underdog-Geschichte. Dann bin ich dann so, das kann nicht sein. Und dann sagte ich zum Sebastian so, dann beim Wiegen, ne, ich hatte dann 83 Kilo.
Okay.
Und dann sagen die so, steht er sich hin und dann sagen die, auf die Waage sagen die, der ist zu schwer.
Er?
Ja.
Du hast einfach zu viel abgespeckt.
Ich so, wie, der ist zu schwer? Der wiegt 94, 95 Kilo? Also
wir
haben ja Cruiser geboxt. Der hat noch nicht mal die 93 oder 296 geschafft.
Sie wollten, dass er mehr auf den Rippen hat wie du.
Genau.
Damit er eine Chance hat und dich umhauen kann.
Genau. Und die haben gesagt, die haben darauf gesetzt, weil ich wusste ja genau, was er machen würde. Weil ich bin ja viel kleiner als er. Und dann wusste ich, eigentlich musst du als großer Mann nichts machen. Du guckst, du boxst gerade auf die Deckung und dann schlägst du zu, das machst du nochmal. Und wenn der eine versucht, mal die Deckung aufzumachen, schlägst du ein K.O. Genau. Das ist relativ einfach als großer Mann.
Relativ, ja.
So.
Du musst in den Mann reingehen. Du musst
als Deckung schlagen. Und sobald der einmal aufmacht, bam, kippst das Ding rein. Oder schlägst von oben, wie der, die Klitschkos haben sehr unsauber geboxt. Die haben ja immer so die Deckung runtergedrückt und hinhergeschlagen. Also der Hammer Thors, das war super unsauber. Immer mit der Hand so und dann drauf. Und der hat genau das gemacht. Und mein Trainer hat gesagt, der wird genau das machen. Du musst es schaffen, wenn der die Führhand schlägt, schlägt, abzutauchen und den Körpertreffer zu setzen. Dass, wenn du das nicht schaffst, diese Sekunde, also diese Millisekunde abzupassen, bam, zuzuschlagen, dann schaffst du es nicht. Und genauso ist es dann ja dann auch gekommen. Ich kam dann rein, ich sehe den, der Typ, ey, so ein...
Er sah für seine Verhältnisse aus wie ein Tier. Da habe ich auch geguckt. Tor.
Ich dachte, wo ist der Hammer? Was kann denn hier? Und da war ich so ein bisschen so für eine Sekunde, war ich so...
Echt, ja?
War ich so unsicher, sage ich, okay, aber es ist egal, was er macht. Ich kann boxen.
Ja.
Das ist egal was er macht, ich habe eine Antwort darauf. Und dann, wenn du den Kampf im Kopf hast, der hat dann angefangen, der lief jetzt so los, führen. Und ich habe dann gar nicht geschlagen, habe dann nur so geguckt, abgedeckt, so dann eine Hand und dann gesagt, das ist alles langsam. Und dann habe ich ihm zum Körper geschlagen, nochmal zum Körper geschlagen. Und dann wollte ich ihn unbedingt rechts K.O. schlagen. Ne? Und der Dirk, mein Trainer, Dirk Schwarz, sagte, du schlägst ihn links K.O. Und ich sage, nein. Und dann habe ich so mit links geschlagen und mit rechts mit aller Wucht. Nichts passiert. Das kann doch nicht sein. Wieder links geschlagen, mit rechts aller Wucht. Und dann, ich denke, das kann nicht sein. Ich wieder links geschlagen, ist der K.O. gegangen.
Unfassbar.
Ich war gar nicht, ich wollte ja noch rechts zuschlagen, aber links schlage ich.
Aber wieder interessant, weil ja. Ich saß da in der ersten Reihe, das war ja ein Jahr nach mir.
Genau.
Und habe mir das als Zuschauer ganz entspannt mal mit einer Tüte Popcorn gefühlt angeschaut. Und ich hatte natürlich eine ganz andere Wahrnehmung.
Wie hast du es denn gesehen?
Na, ich dachte, du frisst den auf, du weißt das. Also all diese Irritation so für den Moment, oh Gott, Tor und hier und da, habe ich gar nicht so empfunden. Mhm. Ich dachte eigentlich nur, der arme Sebastian Deile.
Ja.
Und so kam es ja dann auch. Ja. Aber war die Produktion danach nicht ein bisschen sauer? Bei mir, weißt du, was sie mir gesagt haben? Mhm. Und ich bin davon ausgegangen, es war so eine generelle Ansage querbeet durchweg irgendwie bei allen Contestants und Teilnehmern. Wenn ihr, also mir wurde gesagt, wenn ihr sehr früh merkt, dass ihr die Oberhand habt, bitte denkt an unsere Werbezeit, Sendezeit. Ja. Wir können es uns nicht leisten, 5 Kämpfe AKO nach 45 Sekunden. Ja. Überleg mal, das wäre eine Katastrophe. Und da habe ich das auch wirklich über ein paar Runden richtig gestreckt.
Ja, das hat der Daniel Aminati, ist ja der König davon. Der hat ja da.
Okay, Daniel ist ein sensationeller Boxer, aber da muss ich ehrlich sagen, also no disrespect, aber da waren auch seine Gegner, gerade ausgerechnet seine Gegner, Fallobst. Dafür kann er wahrscheinlich nichts, weil wahrscheinlich sich keiner getraut hat. Aber Nico Schwanz.
Der ist ja eingesprungen.
Digga, Mehrzat Maharashi, der Arme. Also das war wirklich Folter. Da hast du, ich will jetzt hier niemanden outen, so, aber da hast
aber
du...
Aber der Mehrzat Maharashi hat früher geboxt.
Na, das hat man nicht gesehen.
Aber genauso, wo war das auch so? Tupac Dadon hat auch früher geboxt.
Das
hat man auch nicht gesehen.
Gegen Thorsten Legert.
Ja.
Das war einer der frustrierendsten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Weil du konntest sehen, er hatte die Bewegung, die Maid-Bewegung, alles saß bei ihm.
Ja, aber
der hat nicht einmal zugehauen.
Nee, nicht einmal geschlagen.
Mit Thorsten Legert würde ich gerne in den Ring.
Das ist ein netter Kerl, aber ja.
Das muss ich leider wieder. Das akzeptiere ich so nicht. Nein. Das
können wir vielleicht in der nächsten Folge darüber sprechen.
Darüber können wir gerne in der nächsten Folge reden. Und nochmal über das Thema Boybands, die du nicht cool fandest. Das habe ich nicht vergessen, weil das interessiert mich. Du musst ja auch, du musst ja nichts sagen, du kannst ja mir nur so ein Auge
zwinkern. Ich zwinge einfach im Auge, aber du weißt schon, dass die Leute uns sehen.
Nee, das interessiert mich krass. Ja. Also wirklich, Backstreet Boys fandest du am coolsten. Machen wir es mal abschließend. Five.
Ja, okay, fand ich gut, ja, okay, so, ja.
So, ich weiß, The Boys, mit denen warst du ganz tight, oder?
Ja, klar, mit The Boys, also ich fand euch gut, wegen eurer Musik. Ihr habt natürlich so ein R&B, ihr hattet die geilste Mucke eigentlich.
Ja,
so, das
sie war am poliertesten, ne, so jetzt nach all den Jahren der Versuche so aus Deutschland heraus.
Nee, das war ein cooler Track, den hätte man im Club spielen können, ich hab drauf getanzt.
Ja.
Also deswegen fand ich euch, von Mucke-mäßig fand ich euch schon sehr, da wart ihr schon mit in den Top 5 bei mir, ne, auf jeden Fall.
Ich weiß, wen du nicht gut fandest.
Wen?
Also es gab Worlds Apart.
Worlds Apart mochte ich sehr, weil ich die persönlich kannte, aber musikalisch fand ich die
nicht deins?
Furchtbar.
Ja. Courtney Act?
Courtney Act? Kannte ich auch.
Wie war nochmal deren Spitzname früher?
Wie?
Es gab ja so New Kids on the Block, New Shit on the Fuck und Caught in the Egg.
Caught in the Egg.
Gab es auch,
ja.
Aber ey, einen krassen Fact zu Caught in the Egg. Das hat sich sogar gereimt. Ich war ja wirklich, ich glaube, ich war einer der ersten Backstreet Boys Fans in Deutschland. Und ich glaube, ich kann das mit gutem Recht sagen. Hear me out, my friend, hear me out. Damals WOM, World of Music, gab es so eine kleine Abteilung, so Import-Export-CDs. Ja? Und sie haben ja damals ihre erste Single, We've Got It Going On, Jam On, cause Backstreet's Got It, haben sie ja tatsächlich zuerst in Amerika trotzdem über Jive veröffentlicht. War da kein Hit. Und da habe ich das erst, und ich war immer in dieser Import-Export, weil ich war wirklich dieser nervige, eklige Junge,
der
fünfmal die Woche
gekommen ist. Ist sie schon da?
Mit 30 CDs, weißt du noch, man konnte sich dann die Kopfhörer anhören und dann alles anschauen, und das war ich. Geil, ich habe da gelebt. Geil, so. Geil. Und dann habe ich in dieser Import-Export-Abteilung habe ich dann diese Backstreet Boys, und ich sah nur fünf jungen Köpfe so, und es sah cool aus. Ja. Es war jetzt nicht hier bauchfrei à la corde, es war alright, okay, krass.
Und das, Jungs.
Ne? Und dann Amerika sehe ich, und so das Letzte aus Amerika war meine große Boyband Liebe, New Kids on the Block.
Okay, geil,
das ist die erste Boyband nach New Kids aus Amerika, und damit waren sie schon für mich Kapellmeister. Und dann höre ich das und denke, oh geil. Und kein Schwanz kannte die Backstreet Boys. Also wir reden von Juli, Juni 95.
20, genau.
Da kannte keiner die. So, und dann kam sie und ich war schon längst am Feiern. Ich ging zur internationalen Presse und habe für 12 D-Mark 50 mir amerikanische Teen-Zeitschriften gekauft, nur um über diese Jungs zu reden.
Typ.
Digga, ich war
und jetzt erzähle ich dir die.
Nein, du musst noch einmal kurz die Geschichte.
Okay. Okay.
Verdammt. Nee, in Fairness gegen.
Wir haben doch keine Zeit.
Digga, in Fairness gegenüber Courtney the Act.
Ja.
Das erste Mal live. Ey, das glaubt uns, mir keiner.
Mhm.
Das erste Mal live habe ich die Backstreet Boys am 27. Dezember.
Mit Datum sogar, so übertreibst du auch.
In der Arena-Halle. Es waren minus 17 Grad draußen. Es war scheiße kalt. Und sie traten im Vorprogramm von Courtney the Act auf.
Das war peinlich, ne?
Na, was heißt peinlich? Ich meine, es ist krass, einerseits, wenn man in Betracht zieht, was für einen Legendenstatus die Backstreet Boys haben.
Mhm.
Andererseits,
die waren ja auch bei DJ Bobo im Vorprogramm. Also es war
hast du recht.
Ja.
Aber andererseits wahrscheinlich das größte Accomplishment von Courtney the Act.
Was sie jemals hatten.
Die können sagen, ohne Wenn und Aber,
Backstreet Boys
war unsere Vorgruppe.
Ja, stimmt, das können sie sagen. Aber nur für eine Sekunde war das. Ich sag dir was auf, der erste Auftritt der Backstreet Boys war bei der Popcorn Pop Explosion
in
Nürnberg. So, habe ich moderiert.
Da hatten sie ihre Winter-Jerseys an, American Winter-Olympiade.
Exakt, pass auf. Und dann war das so, man kannte die nicht, die Backstreet Boys. Und die haben dann so Interviews gegeben, ganz normal. Und dann haben die halt a cappella gesungen. Ich muss dir vorstellen, die ganze Musikbranche ist Backstage. Courtney the Act, World's Apart, alle sind da. Popcorn, Pop Explosion, wirklich 10, 20 Acts. Ne?
Es war ja der Boyband-Boom.
Es waren alle waren wirklich da.
Ja.
So. Und dann sitzt die Backstreet Boys so und sagt, hi, we're the Backstreet Boys und so weiter und so fort. Könnt ihr a cappella singen? Sie so, ja, was singt ihr denn? Wir singen Boys to Man, End of the Road. Und ich so, was wollt ihr machen? Dann singen die fünfstimmig End of the Road. Und ich in dem Moment, ich sehe alle Managements, alle so, das war's. Wir können nach Hause gehen. Die klingen ja wie Boys to Band. Ich habe gesagt, das kann ich nicht. So, dann sind sie auf die Bühne gegangen und dann die Halle durchgedreht. Waren 11.000 Menschen, keiner kannte diese Jungs. Choreografie, bah, boom.
Und der Rest ist Geschichte.
Der Rest ist Geschichte.
Und ich erinnere mich zum Abschluss an einem Zitat von Daniel Aminati. Das hat er wirklich gesagt. Die waren im Hotelzimmer und haben die Backstreet Boys im Fernsehen gesehen und wussten sofort.
Das war's.
Ja.
Das war's. Ende. Auf Wiedersehen. Das war's.
Ein gutes Schlussplädoyer.
Ja.
Ein gutes Schlusswort.
Ja.
Das war unsere erste Folge
Dirty Pop.
Das war mir eine Ehre. Nächstes Mal mehr und dann auch mehr Dirty. Dirty Pop.